Während ich Sie hier gerade live begrüße, treffen sich fast zur gleichen Zeit wortwörtlich am anderen Ende der Welt, in Brasilien, ein paar der wichtigsten und mächtigsten Menschen dieser Erde bei der UN-Klimakonferenz. Nicht alle, ein paar müssen ja auch bei uns heute hier im Studio mit dabei sein. Aber tatsächlich haben wir es jetzt schon zum zweiten Mal geschafft, tatsächlich durch Zufall parallel zur sogenannten COP stattzufinden und auf Sendung zu gehen. Das letzte Mal hatten wir eher kritische Töne zu dem, was dort beschlossen wurde, was vielleicht auch daran liegt, dass die COP dann schon zum zweiten Mal ausgerechnet in einem Ölstaat stattfand. Da könnten dieses Jahr die Zeichen ein bisschen besser stehen, denn Brasilien als Gastgeberland hat mit einem der saubersten Energiemixe der Welt, ist auch in fast keinerlei Weise von Ölexporten abhängig. Und so schauen wir mal, was sich da gerade entwickelt. Die USA als Land leider nicht dabei, was natürlich angesichts der Größe fatal ist. Andererseits angesichts der aktuellen US-Präsidentschaft vielleicht nicht so schlecht, weil so kann die COP möglichst geräuschlos und undramatisch durchs Programm kommen. Aber es verändert sich was, andere nutzen die Lücke. Ich finde, was schon auffällig ist, Präsident Lula da Silva, der brasilianische Präsident, fuhr halt nicht mit einer deutschen oder amerikanischen Limousine vor, sondern mit einem chinesischen Elektroauto. Also insgesamt, Dinge verändern sich, Dinge kommen in Bewegung. Aber völlig unabhängig davon, ob die Weltgemeinschaft sich endlich zusammenrauft, die Zeit findet, den Mut findet und vor allem auch das Geld findet, tatkräftig nach vorne zu schreiten, dem Klimawandel zu begegnen. Eins ist klar, die Physik, die folgt ihren eigenen Gesetzen, die wartet nicht auf uns Menschen. Wir merken, die Erde erwärmt sich, das wirkt sich auf das Klima aus und das ist zu spüren. Doch die Frage ist, wenn wir so in die Nachrichten raus schon ganz viel mitbekommen, jeden Tag schon fast, was daran ist eigentlich Wetter? Und was ist tatsächlich schon eine Auswirkung vom fortschreitenden Klimawandel? Und wie wirkt sich dann der Klimawandel auch schon jetzt auf unsere Wirtschaft aus? Genau das wollen wir diskutieren in der nächsten Stunde. Mein Name ist Zackes. Ich freue mich enorm auf die 13. Ausgabe von Die Zuversichtlichen. Unsere fortlaufende Reihe an Gesprächen mit Autorinnen, ExpertInnen, MacherInnen rund um die Frage, wie wir dem Klimawandel begegnen können. Und das vor allem auf der einen Seite auf eine sozial faire und gerechte Art und Weise und auf der anderen auf eine Wirtschaft erfolgreiche Art und Weise. Und das wie immer mit besonderen Gästen. Heute mit dabei Markus Watzak, neben mir österreichischer Wettermoderator, Meteorologe, in den letzten 6 Jahren gleich 3-mal ausgezeichnet als Journalist des Jahres im Bereich Wissenschaft und wie ganz viele unserer Gäste natürlich auch fleißig und gerne am Bücher schreiben. Unter anderem zuletzt ein wirklich kurzweiliges Buch, Klimawandel gibt es nicht, nicht ist durchgestrichen, 23 Klimalügen, Mythen und die Fakten dazu. Es liest sich wirklich gut und es ist eine super Argumentationshilfe für den Alltag und allem, was einem da jetzt bald wieder am Weihnachten am Familientisch begegnen wird, leider wahrscheinlich bei vielen oder auch im Internet tagtäglich. Herzlich willkommen, Markus.
Vielen Dank. Dankeschön. Schönen guten Abend von meiner Seite. Danke für die Einladung hierher nach Mainz. Und mir ist es immer wichtig, auch bei meinen Büchern, dass wir bei den Fakten bleiben. Ich muss dich kurz korrigieren. Ich schreibe nicht gerne Bücher. Ich habe sie gern geschrieben. Nämlich in dem Moment, wo du das Buch in der Hand hältst, ist es schön. Das Schreiben ist sehr einsam und auch wirklich sehr mühsam. Aber immer wieder erlangt mich auch wirklich die Notwendigkeit für solche Bücher. Du hast es völlig richtig gesagt. Das ist, wir werden die Klimawandelleugner wahrscheinlich nicht dazu bringen, dieses Buch zu lesen. Sie bräuchten es. Denn mehr als 23 Argumente sind Ihnen gar nicht eingefallen. Ich habe wirklich 3 Jahre lang gesammelt. Aber es bietet wirklich auch für alle, die mit diesen Menschen diskutieren, wirklich die nötigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, um diesen oft wirklich sehr schlichten Lügen und Mythen entgegenzuhalten. Und ich glaube, das ist sehr wichtig in Zeiten wie diesen.
Und wir werden schauen, was davon dann auch wieder automatisch heute in unsere Diskussion einfließen wird. Werden wir schauen, was denn passiert klimatechnisch auf der Welt und auch gerade bei der COP zufälligerweise. Ebenfalls mit dabei, wie immer, Reinhard Schneider, Unternehmer und Inhaber von Werner und Merz und ebenfalls Autor von Die Ablenkungsfalle, die versteckten Tricks der Ökologiebremser. Und ich habe jetzt mal geschaut, wo ich bei dir die Preise aufgezählt habe. Ich war von der Stunde im Büro, ein beachtlicher Tisch voller Umweltpreise, vor allem für das Unternehmertum. Ich habe angefangen zu zählen, irgendwann gingen mir die Finger aus und dann meinte Reinhard auch, dass gerade in den letzten Wochen nochmal 2 dazu kamen, einer von EY als Entrepreneur des Jahres im Bereich Nachhaltigkeit und in einer dazu stattfindenden Umfrage noch vom Manager-Magazin gleich der Publikumspreis Kategorie übergreifend. Also es scheint zu laufen, Reinhard.
So gesehen, ein bisschen schon, aber das Thema auch, wie man mit gewissen Herausforderungen umgeht, auch als Unternehmer, wenn man weiß, dass Unternehmertum nicht per se in der Gesellschaft positiv gesehen wird. Also ich habe mich auch erst ein bisschen befremdet gefühlt von einer Statistik, von der ich mal gehört habe, dass in den meisten Krimis, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden, die
Nachrichten zu gucken, die letzten 10 Jahre, alles Rekordjahre, was Temperaturanstiege anging. In den letzten Wochen gab es auch mal wieder einen katastrophalen Sturm, einen Hurricane in Jamaika. Der hat schon fast gar nicht mehr stattgefunden in den Nachrichten. Das wäre, glaube ich, vor 5 oder 10 Jahren noch so newsbestimmt gewesen. Immer wieder versehen mit Jahrhundertsturm, Jahrhundertflut, Jahrhundertwaldbrand. Muss man sich da so, übrigens als Wetterfrosch heute hier genau, muss man sich da eigentlich irgendwie gerade neue Superlative einfallen lassen? Kann man da überhaupt noch mithalten, sprachlich?
Es ist schwierig, hier noch wirklich das richtige Wording zu finden. Du hast es richtig gesagt, wir messen seit 250 Jahren die Temperatur weltweit und die letzten 10 Jahre waren die wärmsten aller Zeiten. Das letzte Jahr 2024 mit 1,5 Grad, dem Limit, das wir in Paris auch auf einer COP ja alle unterschrieben haben. Mit 197 Nationen haben wir uns dazu verpflichtet, alles zu tun, dass das nicht passiert. Letztes Jahr haben wir es erlebt. Heuer wird wieder unter den 3 wärmsten Jahren. Das heißt, dann haben wir schon 11 Jahre, die wärmsten sind. Du weißt gar nicht mehr, wie du das erzählen sollst, weil zum Beispiel auch nicht nur dieser Hurricane, der Jamaika und auch Kuba wirklich schwer verwüstet hat. In der Zwischenzeit zwischen diesem Hurricane und heute sind 2 über die Philippinen gezogen, haben Sie alle davon gehört. Das sind eben Dinge, die schon so häufig vorkommen, dass es schwierig ist, dass diese noch in den Nachrichten Platz finden. In Wirklichkeit bin ich davon überzeugt, dass der Klimawandel, die Klimakrise, die größte Herausforderung ist, vor der wir in diesem Jahrhundert stehen. Wir haben jetzt noch große Chancen, aber das Zeitfenster schließt sich. Das sagt auch der IPCC-Bericht ganz deutlich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und wenn wir dieses Thema so ernst nehmen würden, wie es ernst genommen werden müsste, dann wäre das jeden Tag in den Nachrichten der Aufmacher.
Ein Bezug gleich zu Mythen und Fakten. Jetzt gerade das letzte Jahr 2024, wo wir das erste Mal im Schnitt die 1,5 Grad-Marke geknackt haben, da heißt es oft, ja, aber da hat tatsächlich auch als Wetterphänomen El Niño mit reingespielt. Also kann man Wetter und Klima, wie hält man das auseinander? Also wann weiß ich, es ist jetzt wirklich ein Extremwetterereignis, was klimawandelbedingt ist und wann ist es, es hat halt auch tatsächlich schon immer mal eine Jahrhundertflut gegeben.
Das ist richtig. 2024 war noch im ausklingenden El Niño beeinflussten Zeitraum, aber das können wir für die letzten 10 Jahre nicht gelten lassen. Und heuer gibt es kein El Niño, sondern das Gegenteil und wir haben trotzdem wieder eins der 3 wärmsten Jahre. Der Unterschied zwischen Wetter und Klima, der wird leider gerne verwechselt, zum Beispiel auch vom amerikanischen Präsidenten, der dann im Weißen Haus sitzt und so, wo ist der Klimawandel? Es schneit ja, logischerweise darf es im Winter schneien, auch wenn es mal 3 Grad wärmer wird weltweit, ja. Wetter ist schlicht und einfach das, was wir jetzt da draußen haben. Wir gehen raus, wir können es messen. Wir gehen raus, da draußen regnet es oder es scheint die Sonne, es hat eine Temperatur, die wir fühlen. Und das macht es so ein bisschen schwierig mit dem Klimabegriff, denn das Klima können wir nicht messen. Es wird oft vergessen, das Klima ist eine berechnete Größe, nämlich indem wir Wetter über größere Zeiträume, Minimum 30 Jahre, das ist eine Klimanormalperiode, so ist das definiert, im besten Fall aber über 100 Jahre analysieren und schauen, wie die Abweichungen sind. Und die Abweichungen in der Konzentration von Treibhausgasen in unserer Atmosphäre, die wir ja erhöhen, laufend mit 100 Millionen Tonnen CO2, die wir täglich ausstoßen. Nochmal. War kein Versprecher. Wir stoßen täglich 100 Millionen Tonnen CO2 aus. Die Temperaturabweichung, das sind Größen, die wir berechnen können und sie sind erschreckend, weil ja, das Klima hat sich schon immer gewandelt. Das ist ein Mythos, den ich hier auch aufkläre. Das stimmt. Da gab es keine Menschen, aber es gab auch noch keinen Klimawandel in dieser Radikalität, wie wir ihn nicht nur erleben, sondern wie wir ihn auslösen. Denn die aktuelle globale Erwärmung, das ist auch ein Unterschied zu früheren Klimawandeln, die ist zu 100% von uns Menschen verursacht. Alle anderen Gründe, die das Klima verändern können, spielen derzeit keine Rolle. Wir hatten auch in Österreich immer wieder die Diskussion, es könnte ja auch die Sonne sein. Ich glaube, das ist Kapitel 2 oder 3. Das ist immer so schön, wenn Menschen dann sagen, die Wissenschaftler sagen, es sind die Treibhausgase, aber es könnte doch die Sonne sein. Als wären wir nie auf die Idee gekommen, es könnte auch die Sonne sein. Wir messen die Sonnenstrahlung. Wir messen das am Oberrand der Atmosphäre mittlerweile mit Satelliten. Wir messen es herunten. Wir sehen, die Sonne ist ein Flatliner. Die Treibhausgase gehen rauf und das ist keine neue Wissenschaft. Wir wissen seit Humboldt, der uns schon davor gewarnt hat, dass der Ausstoß von Gasen der frühen Industrie unser Klima verändert. Das Wissen ist nicht neu. Das Verharren in gewohnten Mechanismen, das ist allerdings auch noch geblieben.
Das Verharren und auch vor allem das extrem schnell Vergessen. Also wir hatten in Deutschland Ahrtal mit der Überflutung, was dramatisch war, wirklich Menschenleben gekostet hat.
200.
Das ist jetzt auch schon wieder gefühlt ein Weilchen her, da ist nachrichtenmäßig so viel passiert. Dann kommt es zu einer Flut in Sevilla, wo man eigentlich eher mit Waldbränden rechnet, aber nicht mit einer Flut. Das scheint aber gerade noch weit genug weg zu sein. Also was braucht es denn, bis wir anfangen, das als Gesellschaft oder als Menschen wirklich ernst zu nehmen?
Naja, also es ist ja so, dass unser allseits geliebtes Wappentier bei Werner und Merz leider auch in so einem typischen Sinnbild eine etwas unrühmliche Rolle manchmal einnimmt, nämlich der berühmt-berüchtigte Frosch im Kochtopf, der halt bei langsamer Erhöhung der Wassertemperatur halt so lange nicht aus dem Topf herausspringt, bis es zu spät ist und er tatsächlich dann stirbt durch zu große Hitze wegen der Schwellenangst. Und wir sehen das auch in unseren Märkten, dass in manchen Regionen, zum Beispiel Spanien, wo die große Katastrophe in Sevilla war mit den großen Überschwemmungen und danach eine starke Dürre, das mit den Schwellen schon ein bisschen anders ist und da auch Verhalten in Bewegung kommt. Aber die Frage ist, wie weit wir Menschen uns zum Frosch im Kochtopf machen lassen, weil es da ja eigentlich um ja, die üblichen Mechanismen von Dramatisierung und Relativierung geht. Das heißt, wenn die Schwellenangst dramatisiert wird, dass das, was jenseits des Topfes den Menschen erwartet, wenn er denn rausspringen würde, nicht nur ungewohnt, riskant, sondern auch freudlos und letztlich nicht wünschenswert ist, dann muss die Dramatisierung gar nicht, oder sagen wir so, dann muss man gar nicht so viel relativieren, um zu sagen, ja, das mit dem Klimawandel, das ist eigentlich nur Wetter, ja, und es schneit ja noch ab und zu, und so schlimm ist es ja erstmal gar nicht. Dann bleibt der Frosch halt im Topf, weil er weiß, naja, diese behagliche, bekannte Atmosphäre zu verlassen, das Risiko einzugehen, das lohnt sich nicht, solange ich es noch aushalte. Und es geht ja noch, es geht ja noch, es geht ja noch. Und die Frage ist, wie man diese beiden Schwellen dann beeinflussen kann. Weil wenn man dann einfach die Dramatisierung erhöht und sagt, nein, der Klimawandel ist viel schlimmer, als du denkst, dann kommt wieder dieser Mechanismus der Verdrängung, dass man dann irgendwie denkt, nein, also ich will mich mit den ganz bösen Themen gar nicht beschäftigen, weil Dramatisierung kennt man von anderen politischen Akteuren auch, das ist jetzt irgendwie unbedingt hier und unbedingt jenes, das wird dann einfach beiseite geschoben. Deswegen denke ich, einer der großen Hebel, die man hat, ist, dass man es umdrehen muss auf der anderen Seite, dass man sagt, hey, das, was jenseits des bekannten gemütlichen Topf ist, das ist nicht negativ. Diese Ängste kann man relativieren, indem man sagt, schau mal. Und am einfachsten, glaube ich, geht es, wenn man sagt, guck dir andere an, die außerhalb des Topfes gut leben können und freudig und erfolgreich und anerkannt. Und schau dir an, wie die sich fühlen in ihrer neuen Welt. Und wenn du das Gefühl hast, hey, die strahlen Lebensfreude auf, willst du nicht ein Teil dieser Welt sein? Und das wiederum in die Breite zu tragen, ja, das kann den Menschen dazu bringen, zu sagen, hey, ich brauche nicht meinen Isolationstopf. Das aber hinzukriegen in dieser ganzen Informationsüberlastung, in der halt diese Ängste und viele andere Faktoren, Ablenkungen auch noch einwirken, das ist nicht trivial.
Wir warnen ja den Frosch, um das Bild aufzugreifen, seit 50 Jahren. Seit den 1970er Jahren wissen wir, dass es den Klimawandel gibt, dass wir ihn verursachen und dass es schlimmer wird. Also wir warnen ja schon zu Genüge und sagen, Achtung, es wird heiß. Und aus den Gründen, die du aufgezählt hast, verharren doch viele noch gerne in den Topf. Und wenn man auf ein Zeichen warten will, was muss passieren, damit wir ins Handeln kommen, frage ich mich schon immer. Also wir haben aufgezählt, das Ahrtal 200 Tote, wir haben Valencia 200 Tote. Wir hatten letztes Jahr 2024, nur mal um Größenordnung, was passiert bei 1,5 Grad, die wir letztes Jahr hatten. Ein großes Hochwasser in Bayern, 5 Tote oder 6 Tote. Das gleiche hat uns in Österreich im Herbst erwischt, 5 oder 6 Tote. Polen mit betroffen. Wir haben in Wien, ich komme aus Wien, ein Gewitter gehabt. Das sind Dinge, die ohne Klimawandel nicht möglich wären. Mit 114 Liter Niederschlag in einer Stunde. Auf der Straße in Wien wurde eine Frau mitgerissen und einem Bus gedrückt, die ist nach wirklich qualvollen Wochen im Spital verstorben. So, wir haben die Hurricanes, wo wir sehen, dass starke Hurricanes in einer wärmeren Atmosphäre schlimmer werden. Wir hatten bereits 2003 einen Jahrhundertsommer in Europa mit 70.000 Toten. 70.000 Hitzetote in einem Jahr. Und jetzt frage ich mal so auch ins Publikum oder so, was gibt es für ein anderes Ereignis, wo 70.000 Menschen in kurzer Zeit sterben und wir machen nachher weiter wie bisher? Also wenn man ein Zeichen will, wählt es aus irgendwelchen Dingen. Diese Dinge werden auch nicht besser. Und das Gefährliche ist, auch wenn wir jetzt sofort handeln würden, die Atmosphäre ist sehr träge. Alles, was wir jetzt tun, wird sich in mehr oder weniger langfristiger Zukunft erst auswirken.
Da muss ich jetzt rein technisch nochmal nachhaken. Also wenn du sagst, wir hatten letztes Jahr diese 1,5 Grad im Schnitt, das wäre also vergleichbar physikalisch von der Welt, wenn sie sich jetzt konstant auf 1,5 Grad erwärmen würde, dann wären all diese Vorkommnisse in ihrer Häufigkeit, das gehört sozusagen zu dem, was in der Atmosphäre physikalisch rein passiert durch die Feuchtigkeit und Aufnahme.
Genau, das ist einfache Physik und ich glaube, das ist auch einfach zu verstehen. Alles, was ich erwärme, hat mehr Energie drinnen. Und wir wissen das auch zum Beispiel, diese Starkregenereignisse, das ist das Dramatische, dass in der Physik der Natur vieles exponentiell verläuft. Und da haben wir Menschen ein ganz schweres Bild für exponentielles Wachstum. Das ist das Schachbrett, ein Reiskorn, zwei, Sie kennen das. Also man hat keine Vorstellung, wie schnell das hochgeht. Und das ist leider exponentiell, zum Beispiel mit einem Grad mehr Atmosphärentemperatur, Clausius-Clapeyron-Gleichung, kann diese Atmosphäre 7% mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Und das ist der Grund, der auch so schwer zu verstehen ist. Es wird heißer, es wird trockener und Waldbrände, aber gleichzeitig nehmen diese Starkregenereignisse zu, weil das Wasser in der Atmosphäre ist und das kommt auch herunter. Und das erleben wir in Bayern, in Österreich, wo wir hinschauen, im Ahrtal. Und das führt dazu, der Klimawandel macht nicht das Hochwasser und macht nicht den Waldbrand. LA, 250 Milliarden Dollar Schaden heuer bei den Waldbränden. Ja. Aber er führt dazu, dass diese Extremereignisse, die es schon immer gab, ein Ausmaß annehmen, wo unsere Schutzeinrichtungen nicht mehr ausreichen. Wir sind gerüstet für 100-jährliche Hochwasser. Wir in Österreich und benachbarte Länder, auch in Deutschland, hatten 2002 ein Jahrhundert Hochwasser und letztes Jahr schon wieder. Jeder, der rechnen kann, weiß, das ist jetzt nicht mehr alle 100 Jahre. Diese Dinge kommen öfter und sie kommen in einem Ausmaß, wie es wir bisher nicht kennen. Und Achtung, wir stehen derzeit bei 1,5 und wir steigen noch immer.
Kurze Zwischenfrage. Menschen, die rechnen können, Unternehmer, Unternehmerinnen können in der Regel sehr gut rechnen und oft stehen ja gerade in den Flutgebieten auch sehr viele Werke, Industriegebiete. In Slowenien wurde, glaube ich, ein einziger Zulieferer für die Automobilwirtschaft, Industrie überflutet, der 80% der Automobilunternehmen beliefert. Das heißt, da ist einfach mal ein ganz wichtiges kleines Zahnrädchen in einer riesigen Maschine ist lahmgelegt. Eigentlich müsste das doch im Kreise deiner Kollegin schon für Aufruhr sorgen, oder?
Tut es vereinzelt auch, aber wie das halt im Mittelstand gerne so ist, selbst wenn einer aufgeschreckt wird, es macht noch nicht überall die Runde. Man denkt natürlich auch, okay, irgendwie muss man das alles im Griff behalten und muss wieder Normalität versuchen zu wahren. Aber die Frage ist immer, unter welchen Spielregeln, in welchem System? Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil es gibt ja bekannte Psychologen, die sagen, naja, Deutschland ist in dieser Phase der gefühlten Nachspielzeit nach den alten Regeln. Und jeder versucht noch, solange es irgendwie geht, in den alten Regeln das Golden Goal zu schießen. Das wiederum ist eigentlich der Gipfel des Opportunismus, weil man sagt, okay, man weiß, die Regeln werden sowieso geändert werden müssen. Aber dann ist wieder die Schwellenangst da, die neuen Regeln, die werden wahrscheinlich nicht erfreulicher werden. Deswegen lasst uns möglichst lange in der Nachspielzeit nochmal zu schauen, dass man irgend noch was mitnimmt. Und das ist natürlich so eine Einstellung, die besonders veränderungsfeindlich ist. Also von daher ist die Frage, wie kann man die neuen Spielregeln auch sukzessive und systematisch schmackhaft machen, damit dieses Verharrungspotenzial auch im Opportunismus eher zur Ausnahme gehört. Und das ist eine Riesenherausforderung.
Also das heißt, da ist wortwörtlich sozusagen lieber noch mehr öfters die Gasheizung, die man im Keller noch tausenderweise quasi gelagert hat als Unternehmen, lieber die verkaufen als die Wärmepumpe, ganz konkret auf Deutschland bezogen. Aber wie lange geht das gut? Also du hast gesagt, 1,5 Grad werden schwierig. Alles, was drüber kommt, wird wirklich schwer managebar. Auf welchem Kurs sind wir gerade?
Das ist auch in den letzten Wochen, sind neue Berechnungen, neue Studien herausgekommen. Derzeit mit Zusagen der Länder sind wir auf einem Kurs in Richtung 2,8 Grad in diesem Jahrhundert. 2,8 Grad. Und Achtung, das ist wieder so. Das ist nicht wie beim Wetter. 3 Grad mehr, 3 Grad weniger. Ich ziehe meine Jacke an oder ziehe meine aus. 3 Grad mehr globale Temperatur ist ein veränderter Planet. Und das ist ein wichtiger Punkt, wir haben es am Anfang gesehen. Es geht um diesen Planeten, auf dem wir leben, um diese Schönheit und Lebenswürdigkeit der Erde, die wir geschenkt bekommen haben. Ein Planet, der genau den richtigen Abstand zur Sonne hat. Wir haben hier Luft, die wir atmen können. Wir haben Wasser, das wir trinken können. Vieles davon steht auf dem Spiel. 2,8 Grad ist nicht weit weg von 3 Grad. Und Schellnhuber vom Potsdam-Institut einst hat einmal bei uns im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch klar gesagt, 3 Grad sind für ihn als Wissenschaftler, Klimawissenschaftler, das Ende der Zivilisation. Wir dürfen nicht vergessen, dass 3 Grad definitiv dazu führt, dass viele Menschen ihre Heimat verlieren. Das ist keine Panikmache, das sind keine Geschichten, um irgendwen aufzuwecken, sondern das ist die Realität, die jetzt schon im Kleinen stattfindet. Es werden Inseln versinken, es wird Bangladesch das erste Mal überflutet werden, es werden viele Menschen dort nicht mehr Landwirtschaft betreiben können, wo sie das jetzt tun und sich auf den Weg machen. Und dass wir mit großen Flüchtlingsbewegungen nicht gut umgehen können, haben wir in der Vergangenheit im Kleinen schon gesehen. Das heißt, wir müssen uns hier wirklich nicht nur auf eine Zunahme der Extremwetterereignisse, ein Ansteigen der Hitzetoten, auf längere Dürrephasen, auf Schäden, wo sich auch mal die Frage stellt, wer kommt dafür auf. Wir müssen uns hier wirklich auf eine radikale Veränderung einstellen. Also dieses Limit, das wir uns gesetzt haben, und das finde ich auch sehr wichtig, dass wir die 1,5 Grad nie als Ziel gesehen haben, sondern als Limit, das wir nicht überbieten wollen. Und im Pariser Abkommen heißt es well below 2 degrees. Also alles, was wir unter diesen 2 Grad schaffen, ist enorm wichtig. Und hier zählt jedes Zehntel Grad. Und nur kurz noch, warum das so wichtig ist, dass es kein Ziel ist. Wir wollen nicht irgendwann 1,5, 2 oder 3 Grad erreichen, sondern wir haben jetzt, und das ist ein wichtiger Punkt, jetzt noch die Chance, unser Klima zu stabilisieren. Wir sind am letzten Drücker. Wir leben seit der letzten Eiszeit seit 13.000 Jahren in stabilen Klimaverhältnissen. Wir haben auf der Welt sesshaft werden können, Kulturen konnten sich entwickeln, weil wir keine Sorge hatten, dass sich da was ändert. Landwirtschaft, wenn es heuer funktioniert, wenn nächstes Jahr. Wir sind dabei, uns aus diesen stabilen Klimaverhältnissen rauszukatapultieren. 2,8 Grad heißt nicht nur viele Katastrophen, sondern heißt, bis dahin ist die Erwärmung zum Selbstläufer geworden, weil die genannten Kipppunkte und Selbstverstärkungsmechanismen, Rückkopplungsmechanismen einsetzen. Das ist nicht mehr zu stoppen. Wir können jetzt unter 2 Grad, das sind die wissenschaftlichen Berechnungen, die Kurve nochmal flach kriegen. Wir können nochmal in stabile Klimaverhältnisse kommen. Wir können ja nicht zurück zum alten Normal, denn das CO2, das wir ausgestoßen haben, 100 Millionen Tonnen pro Tag, die bleiben uns sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Das heißt, der Schaden, den wir schon angerichtet haben, mit dem müssen wir klarkommen. Klimawandel, Anpassung. Aber nochmal, wir können unser Klima jetzt, wenn wir energisch Klimaschutz betreiben, nochmal stabilisieren. Oder wir hinterlassen eine Welt, die nicht mehr so ausschauen wird, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben.
Wenn man als Journalist, der so tief drin steckt, sich wirklich auch wissenschaftlich damit beschäftigt, das jetzt wahrscheinlich auch schon nicht seit gestern, sondern seit wirklich vielen Jahren macht, tagtäglich sich damit beschäftigt, genau weiß, was es für Konsequenzen hat. Also man merkt, wie leidenschaftlich dich das umtreibt. Aber fragst du dich dann auch irgendwann mal, krass, wie wenig das sich bewegt in der Gesellschaft? Also was ist da kommunikativ schiefgelaufen?
Das ist, glaube ich, mein schizophrenes Leben, dass ich an einem Tag wirklich nicht einschlafen kann oder vor 2 Jahren im Sommer selbst am Großglockner auf unserem größten Gletscher in Österreich war und wirklich Tränen in den Augen hatte, weil er wegrennt und die Gletscher haben den Kipppunkt überschritten. Ihr habt ja schon einen weniger in Deutschland, der ist schon weg. Sie werden verschwinden, nämlich noch in diesem Jahrhundert. Und die zweiten Tage sind die guten. Da bin ich sehr viel unterwegs in Gemeinden oder bei Betrieben, die das Thema ernst nehmen, die nicht nur drüber reden, die was tun. Und gerade im Kleinen, und Achtung, ihr seid kein kleines Unternehmen, aber in Gemeinden und auch in Haushalten, in Familien, kriegst du ganz schnell sehr viel weiter, weil alles, was du bei dir anfängst, Du kannst jeden Tag eine Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung, bist du Teil des Problems oder Teil der Lösung?
Du kannst jeden Tag eine Entscheidung treffen, auch als Unternehmer und Unternehmerin. Und ich glaube, ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen, auch die du kennst, sind auch Menschen, die das Thema genauso bewegt wie uns. Wahrscheinlich überlegen die sich auch legitimerweise, ich bin auch für Arbeitsplätze verantwortlich und sind schlichtweg wahrscheinlich in der Zwickmühle. Wie entscheide ich mich? Also, und dann denken sie vielleicht eher kurzfristig, und wo ist sie das? Und denken so, okay, kümmern wir uns morgen drum. Was passiert da in einem als Unternehmer?
Ja, es ist schon immer die Frage, bei welchen Szenarien geht die Hauptbezugsgruppe mit. Und die Hauptbezugsgruppe für jeden Unternehmen, für jedes Unternehmen und jeden Unternehmer sollten normalerweise die Kunden sein, ja, die Endkunden. Und wenn man da mal schaut, welche Prioritäten die Endkunden, in unserem Fall eigentlich alle Konsumenten, die in den Supermarkt gehen, das ist eine relativ breite Zielgruppe, fast deckungsgleich mit den Wahlbürgern, da gibt es ja tolle Statistiken darüber, was denen wichtig ist. Und da habe ich mir mal extra diesen Zettel da nochmal mitgenommen, damit ich das ja richtig aufzähle, was das für Prioritäten sind, die man rausgefunden hat in der repräsentativen Befragung, die der WWF mal gemacht hat. Zur Risikomanager-Umfrage. Ja, bitte schätzen Sie die wahrscheinlichen Auswirkungen, Klammer Schwere, Grad, Klammer zu, der folgenden Risiken über einen Zeitraum von x Jahren ein. Und wenn man da mal in der kurzfristigen Perspektive schaut, was beschäftigt denn die Menschen? Dann sieht man in den Top 5 der Themen nur ein einziges Umweltthema, das war früher anders. Das heißt, an erster Stelle ist Fehlinformation und Desinformation, gerade jetzt im Zeitalter der hybriden Bedrohungen ganz groß. Dann Punkt 2, ja, Naturkatastrophen, extreme Wetterereignisse, okay. 3 ist bewaffnete Konflikte auf staatlicher Ebene. 4 ist gesellschaftliche Polarisierung, auch ganz wichtig. 5 Cyberspionage und Kriegsführung. Also da sind gewaltige andere Themen. Ich will nicht von lapidaren Ablenkungsfaktoren reden, sondern das sind schon wirklich echt wahrgenommene Probleme. Interessant ist, wenn man dieselben Leute fragt, wie siehst du diese Rangfolge auf eine 10-Jahre-Perspektive, dann sind unter den Top 5 genannten Themen die ersten 4 nur Umweltthemen. Das heißt, den Leuten ist bewusst, das ist dann Naturkatastrophen, extreme Wetterereignisse an Punkt 1, Verlust der Biodiversität, Zusammenbruch von Ökosystemen, dann kritische Veränderung des Systems Erde, dann Krisen bei natürlichen Ressourcen und dann erst wieder Fehlinformation und Desinformation. Das heißt, es ist nicht so, dass diese ganzen Öko-Hausaufgaben von den Menschen, von den Kunden, von den Wahlbürgern komplett vergessen wurden, so im Sinne einer Demenz, allgemeinen, sondern sie wurden schlichtweg, das kennt man vielleicht früher von den Hausaufgaben, wenn man mal da mal welche aufbekommen hat über einen längeren Zeitraum, die wurden verdrängt. Ja, wenn man irgendwie gesagt bekommen hat, okay, muss dann einen Aufsatz schreiben, muss den aber erst in 3 Wochen abgeben. Und dann hat man so das Gefühl, okay, die ersten 1,5 Wochen ist ja irgendwie Freizeit und Erholung und dann schauen wir mal und dann, ja, kommt wieder was dazwischen und dann passiert das mit diesen verdrängten Aufgaben, was jeder auch aus seiner eigenen Vergangenheit oder hoffentlich nicht allzu viel Gegenwart auch kennt, dass man das demonisiert, ja? Dass man das Gefühl hat, es war schon gar nicht so falsch, dass ich das vor mir hergeschoben habe, weil das ist ja viel unangenehmer, als ich vielleicht wirklich gedacht habe und dann habe ich wenigstens ein bisschen Zeit, Lebensqualität noch gewonnen, bevor dann wirklich so jetzt dann von Grund auf das aufgegriffen werden. Also der Einstieg in diese Themen wird noch unangenehmer, weil irgendwie möglicherweise das Unterbewusstsein einem Gründe liefern will, dass es gar nicht so falsch war, anstatt ziemlich blöd, das einfach nicht zu machen. Und die Frage ist nur, wie kommt man raus aus diesem Teufelskreis, wenn man so will, weil man weiß ja auch aus der eigenen Erfahrung, wenn man die Hausaufgaben früher angegangen wäre, dann merkt man vielleicht, so schlimm waren sie gar nicht, ja, und man fühlt sich wirklich besser nachher. Das heißt, wie kann man diese Entdämonisierung hinkriegen, indem man niedrigschwellige Einstiegsangebote macht, denn frühzeitig Verantwortung zu übernehmen und die Hausaufgaben so zu machen, dass sie nicht als Bürde und als Last, sondern vielleicht als angenehme Abwechslung, vielleicht sogar als ein Stück Privileg empfunden werden. Da kommen wir nachher nochmal drauf.
Bevor ich den Ball weiterspiele, wir sind gerade ungefähr bei der Halbzeit. Wie immer der Hinweis, alle, die im Stream teilnehmen, und das sind nicht zu wenige, ich sehe, es sind, glaube ich, gerade 34.000, also das freut uns natürlich enorm. Schön, dass Sie alle mit dabei sind, und um auch das zu würdigen, werden wir uns wie jedes Mal Zeit für Ihre Fragen nehmen. Also schicken Sie jetzt schon Fragen in den Chat oder auch einfach Statements oder was Sie bewegt, und wir werden am Schluss 10 Minuten reinschauen, was hier bei mir auf dem iPad ankommt. Genau, den Ball wollte ich weiterspielen. Also das heißt, das Ganze weniger angstbehaftet und dämonisiert, sondern wirklich mit Freude anschauen oder als Privileg etwas bewegen zu können. Das heißt, es klingt so, als müssten wir erstmal, bevor wir das Klima verändern, das Klima in der Gesellschaft verändern, wie wir da drauf schauen, wie wir das verhandeln.
Absolut. Da ist in den letzten Jahren auch viel in eine Richtung abgebogen, die das schwierig macht, wieder einzufangen. Die Wissenschaftsfeindlichkeit ist in deutschsprachigen Ländern enorm. Wir haben aufgehört, Fakten zu akzeptieren, nur weil auf YouTube jemand kommt, der irgendwas anderes erzählt. Und da gilt es zurückzukehren und die Menschen, die hier irgendwo abgebogen sind, wieder ins Boot zu holen. Wir werden diese Krise nur gemeinsam lösen können. Und die größte Gefahr ist dabei auch, wie bei den Aufgaben. Es gibt diesen Punkt, ab dem es zu spät. Du wirst es nicht mehr schaffen, wenn du dir zu viel Zeit gelassen hast. Und ich glaube, am Anfang diese Bedrohung, wir erleben die Dinge, die sich verändern, und sie verändern sich nicht zum Guten. Ich glaube, gut ist, die Erde anzuschauen, wie schön sie ist, und daran zu appellieren, dass wir darauf schauen, dass sie so bleibt, und Klimaschutz sexy machen. Und das geht relativ einfach, weil ich glaube, dass jeder Mensch sehr rasch bei seinem eigenen Verhalten, was ja auch ein Teil der Lösung ist, ansetzen kann bei Dingen, die gut für einen sind. Zum einen, weil sie einem langfristig billiger kommen. Das ist zum Beispiel kann ein Heizungstausch sein. Das sind aber viel banalere Dinge. Wenn ich mal das Auto stehen lasse und mit dem Fahrrad fahre oder zu Fuß gehe, ist es gut fürs Klima, aber auch für meine Gesundheit. Ein zweites Thema, das in Deutschland und in Österreich wirklich schwer ist: weniger Fleisch essen ist wahnsinnig gut fürs Klima, aber auch für unsere Gesundheit. Ärzte und Ärztinnen sagen uns, wir konsumieren zu viel Fleisch. Und da haben wir die low-hanging fruits, ja, die wir einfach umsetzen können und uns selber was Gutes tun und ganz nebenbei das Klima schützen. Das geht auch, wenn du mit der Bahn fährst, das ist entspannter als mit dem Auto. Und beim Auto sind wir in Deutschland halt in einem Land, wo du streckenweise noch so schnell fahren kannst, wie du willst. In Österreich haben wir ein Tempolimit von 130 und wir diskutieren auch 100. Das kostet nichts, weil es ja oft geht, Klimaschutz darf nichts mehr kosten, weil Deutschland und Österreich, wir haben ja alle kein Geld mehr. Wenn du 100 fährst statt 130, sparst du 23% deiner Treibhausgasemissionen ein. Und wieder, du brauchst nicht viel länger für übliche Strecken, wenn du 100 fährst statt 130. Du sparst 23% deiner Treibhausgasemissionen ein und damit auch Sprit. Und angeblich ist der gar nicht mehr so billig. Wieder, Win-Win. Du fährst ein bisschen langsamer, kommst entspannt an, sparst Treibhausgasemissionen und dir bleibt mehr Geld über. Es gibt so viele Dinge, wo wir vom Klimaschutz profitieren. Und in Österreich sage ich dann immer dazu, wenn du trotzdem rasen willst, setz dich in die Bahn. Die fährt bei uns in Österreich pünktlicher als bei euch in Deutschland. Die fährt mit 240 auch auf der Westbahn. Ja, also ich kann schnell und entspannt dorthin kommen, schütze das Klima, kommt mich billiger. Wir haben ein gutes Klimaticket in Österreich, das ist wirklich günstig.
Da hat allerdings der Rechnungshof gerade gesagt, zu teuer und wirkt nicht.
Das Klimaticket ist teuer, ja. Klimaschutz kostet Geld, aber für die Schäden später aufkommen, kostet viel mehr Geld. Ja. Wir wissen das, dass jeder Cent, den wir jetzt nicht in Klimaverminderung von Emissionen stecken, uns später in Schäden viel, viel teuer kostet. Das Klimaticket kostet Geld, die Menschen sind sehr zufrieden damit, sie fahren auch mehr Bahn. Blöderweise sind gleichzeitig die Emissionen im Verkehr noch immer gestiegen. Und man gibt jetzt quasi dem Klimaticket Schuld, jetzt fahren doch mehr Bahn und trotzdem steigen die Emissionen im Verkehr. Also lasst doch das Klimaticket bitte sein und kümmert euch um den Verkehr. Wir müssen dort reduzieren.
Kurios, okay. Reinhard, wie kommen wir dahin? Also wir haben gehört, eigentlich gibt es ja viel zu gewinnen. Also wie schaffen wir so eine Kultur der Machbarkeit und Transformationsfreude?
Ich würde mal sagen, es müsste so ein bisschen in die Frage gehen, brauchen wir so eine Art Opportunismus-Agilität, wie sie leider derzeit auch gerne so als neues Mittel der Wahl dargestellt wird, um in der Nachspielzeit da nochmal wendig irgendwo zu zeigen, dass man sich am Markt behaupten kann. Das wird ja auch so als Findigkeit, als Cleverness heutzutage verkauft? Oder gibt es vielleicht demgegenüber auch eine Art Verantwortungsagilität, dass man sagt, Agilität ist sicher eine gute Sache, um, sag mal, aus dieser Verzagtheit, aus dieser Depression, aus dieser Verkrustung herauszukommen, aber mit welchen Zielen? Und wenn man auch mal schaut, welche gesellschaftlichen Trends es so gibt, etwas, was von den Sozialforschern immer wieder aufgegriffen wird, ist auch die zunehmende Vereinsamung von immer mehr Leuten, immer mehr Menschen. Das hat natürlich mit vielen Gründen zu tun, auch demografische, Altersstruktur, Zusammenhalt, Familie und so weiter. Aber es hat vielleicht auch etwas mit dieser Neigung zum Opportunismus zu tun, weil wenn jeder für sich selber sorgt, ist für jeden gesorgt, aber alleine. Und Verantwortungsagilität ist auch gut gegen Einsamkeit, wenn man merkt, das schafft Gemeinschaft, die Bestätigung und Motivation und ich sage mal, auch die Zuversicht schaffen kann, gemeinsam mehr erreichen zu können, weil Synergien entstehen, die man sich vorher noch gar nicht vorgestellt hat. Aber das hat etwas mit Verantwortungsübernahme zu tun, als Vorbildfunktion, dass man nicht sagt, okay, die anderen müssen immer mal, ja, weil natürlich hat jetzt irgendwie Deutschland nur einen gewissen Anteil an der ganzen CO2-Problematik der Welt. Und wenn man dann sagt, ja, da müssen ja erst einmal die Chinesen, da müssen die großen Volkswirtschaften und so weiter. Und auch solche Gedanken, dass man sagt, es würde vielleicht sogar einer Volkswirtschaft gut zu Gesicht stehen, wahrscheinlich auch wirtschaftspsychologisch am Ende, dass man sagt, das Land, was einen großen Teil der ganzen Plastikarten erfunden hat, die vielleicht jetzt mal auch zum, wenn sie nicht im Kreislauf geführt werden, irgendwie ein Problem darstellen in der Verbrennung klimamäßig. Und auch bei anderen Bereichen, die klimarelevant sind, dass die Länder, die die Technologien ursprünglich erfunden haben, die Teil des Problems sind, auch die ersten sind, die zeigen vorbildhaft auch für Drittweltländer, wie man das wieder im Kreislauf besser löst, über Kreislaufwirtschaft, über Einsparung etc.
Wie macht ihr, also das war ein guter Punkt, den Reinhard nannte, ne? Wir haben ja in Deutschland anscheinend nur 2% zu verantworten,
ist einhaken. Recht wenig.
Wie macht ihr das in Österreich? Ja. Weil bei euch sind es nur 0,2%.
Und das ist wieder, ich mag so gern Zahlenspielereien und das ist richtig, also Deutschland hat 2% Anteil an den Treibhausgasemissionen. Das ist wirklich nicht viel. Und wenn wir aber dann anschauen, wie viel Anteil hat denn Deutschland an der Weltbevölkerung, kommen wir drauf, das ist 1%. In Österreich geht es genauso, wir haben 0,2% an den Emissionen und 0,1% an der Weltbevölkerung. Das heißt, wir, nämlich wirklich Sie und ich, wir stoßen doppelt so viel aus wie ein durchschnittlicher Erdenbewohner. Allein das ist für mich schon ein Auftrag, dass wir klar handeln müssen, denn wir verschmutzen unsere Umwelt mehr als viele andere Menschen auf dieser Erde. Und Deutschland hat viel Wohlstand erreicht durch Industrialisierung und hat auch quasi auf Kosten der Umwelt sich so entwickelt. Auch das ist ein Bereich, wo wir im Sinne sozialer Gerechtigkeit auch zurückzahlen sollten, denn wenn wir kumulativ anschauen, wie viel CO2 in Summe von Anfang an Deutschland ausgestoßen hat, dann ist das immer noch weit mehr als China bisher, weil die sehr spät erst eingestiegen sind. Und China, das kommt ja dann auch immer, sollen doch mal die Chinesen und sollen doch mal die anderen. In China ist es noch immer so, dass der durchschnittliche Chinese, die durchschnittliche Chinesin pro Kopf auch nicht mehr ausstößt als ein Deutscher, eine Deutsche. Und das war für mich auch, weil wir erfreuliche Dinge gesucht haben. China hat es geschafft, jetzt seit 18 Monaten die CO2-Emissionen nicht mehr steigen zu lassen. Wenn es immer heißt, sollen doch mal die Chinesen, kann man immer darauf sagen, die tun schon. Die haben ein Problem mit dem Klimawandel. Die haben massive Probleme mit dem Klimawandel. Sie haben auch ein Problem mit über 1 Milliarde Menschen, die versorgt werden wollen mit Energie, mit Mobilität. Aber denen ist dieses Problem bewusst. Und das ist vielleicht auch schön, diesen Bogen zu spannen. Zum einen, weil sie Klimaschutz betreiben müssen, um China auch so lebenswürdig zu lassen, was die Rahmenbedingungen betrifft. Und zum anderen, weil sie verstanden haben, dass China die Wirtschaftsmacht Nummer 1 nur werden oder bleiben kann, wenn sie in Nachhaltigkeit investieren. Und wir sehen dort Entwicklungen in Photovoltaik, in Windkraft, von denen wir in Europa nur träumen können. Übrigens auch bei Elektroautos. Während wir noch immer verzweifelt den Verbrenner retten wollen, weil ja das Wunderwerk der Technik ist, mit einem Wirkungsgrad von 20%, wo sich jeder fragt, ja, was soll denn das? Elektroauto hat mehr als 90% Wirkungsgrad. Sie wissen das, oder? Wirkungsgrad von 20%. von dem Diesel, den ich verbrenne mit meinem Auto, gehen nur 20% auf die Straße. Das ist wie wenn ich gerne Milch trinke und 5 Liter Milch kaufe, 4 schütte ich weg und 1 trinke ich. Das machen sie, wenn sie mit einem Verbrenner fahren. Mhm. Beim Elektroauto geht die Energie auf die Straße und das haben die Chinesen auch früher und besser verstanden als wir. Da sind wir wieder bei den Vorreitern, die am Ende die Gewinner sind, denn die haben jetzt die guten Elektroautos, die günstiger sind, die mehr Reichweite haben und die genauso schnell fahren, wenn sie schnell fahren wollen.
Das ist ein heißer Ofen.
Ein heißer Ofen.
Ist ja mehr Ofen als Fortbewegungsmaschine.
Ja, das ist wirklich. Wir verheizen und heizen unsere Atmosphäre weiter auf und wollen das retten. Und ich glaube, jeder, der mal mit einem Elektroauto gefahren ist, sieht die Vorteile. Und nochmal ganz wichtig, die beste Form der Elektromobilität ist die Bahn. Davon gehe ich auch nicht runter. Der Individualverkehr ist nicht die beste Variante. Dankeschön.
Du hast es gesagt, eben doppelt so hoher Ausstoß wie der Rest der Welt im Schnitt. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir nach wie vor Industrie hier haben, was wichtig ist. Ausgerechnet, und jetzt haben wir tatsächlich, du hast auch gesagt, wir müssen uns auf Dinge einigen, gemeinsam angehen. Ein Ding davon war eigentlich der Emissionshandel, der ETS. Und ausgerechnet, da will jetzt die deutsche Industrie, zumindest manche, der CEO von Evonik hat gesagt, lasst uns da rausgehen, das ist nicht mehr so praktisch. Ist das eigentlich eine Kapitulation vor zum Beispiel China oder so, dass man merkt, also wir haben irgendwie überhaupt keine Ideen mehr, wissen gar nicht, wie wir mithalten sollen bei der Dekarbonisierung und lasst... Also da, wie ordnest du das ein, Reinhard?
Dass so ich fürchte schon, dass also es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Man kann ja irgendwie Bemühungen am Bedarf anpassen. Und wenn man dann merkt, es ist zu anstrengend, dann passt man den Bedarf an die existierenden Bemühungen an und sagt, wir brauchen die ganzen Förderungen nicht mehr, die Umweltförderungen und den Emissionshandel und so weiter, weil mehr bemühen können oder wollen wir uns nicht. Und dann machen wir umgekehrt eine Rechtfertigung, dass eigentlich der Leidensdruck gar nicht so groß ist oder dass Wirtschaftsministerin sagen, okay, nachhaltige Energie braucht jetzt keine Unterstützung mehr, weil die wird sich eh durchsetzen oder sonst kommt die Kernfusion oder irgendwas. Und das ist natürlich schon prekär. Und dann kommt noch mal ein Argument gerne ins Spiel. Ja, wenn wir nämlich die CO2-Bepreisung über den Emissionshandel hochfahren würden, das wäre ja unsozial, weil dann würden ja tatsächlich viele normale Güter des täglichen Bedarfs deutlich teurer werden, wegen dem CO2-Fußabdruck. Und dann können sich Leute, die keine großen Budgets haben, ärmere Bevölkerungsschichten, können sich das nicht mehr leisten. Das ist absolut unsozial. Daher ist ja etwas mal in die Diskussion eingebracht worden, in Deutschland genauso wie in Österreich. Nur in Österreich ist es ein bisschen besser umgesetzt worden, obwohl es da anscheinend, wie ich gehört habe, auch nicht ganz unproblematisch war. Aber Deutschland ist komplett dran gescheitert. Ja. Ja, Österreich ist so an der Schwelle, aber Deutschland hat Österreich da immer übertroffen und ist also im Scheitern da konsequenter.
Da matchen wir uns ein bisschen. Ja.
Von daher das Klimageld. Ja. Das Klimageld hätte ja eigentlich der Ausgleich sein sollen für die steigenden Konsumpreise, wenn der CO2-Fußabdruck, der ehrliche, tatsächliche in den Folgeschäden wirklich eingepreist wird. Und man sagt, okay, dann kriegen vor allem die sozial schwächeren Schichten eine Transferleistung überwiesen, die, wenn sie dann wahrgenommen wird und die Leute, obwohl sie eine Entschädigung bekommen haben, aber trotzdem ihr Verhalten ändern und eher CO2-arme Produkte dann konsumieren, dort, wo man eine Auswahl hat, und diese Auswahl wollen wir ja versuchen auch zu schaffen, dann haben die sogar mehr Geld, genau, als vorher bei dem System. Blöd ist nur, wenn man komplett scheitert an der Überweisung des Klimagelds und dann sagen muss, und weil wir das mit dem Sozialausgleich nicht hingebracht haben, müssen wir irgendwie sagen, naja, der Bedarf, irgendwas dazu kompensieren, den müssen wir runternehmen, weil Emissionshandel ist eigentlich nicht mehr so wichtig und wir lassen das ganze Thema. Das ist natürlich die dümmste aller Lösungen. Österreich hat es übrigens geschafft, irgendwie einigermaßen, auch wenn es nicht so ganz leicht ist, anscheinend für jede Regierung, dieses leicht, Klimageld dann auch den Leuten auszuzahlen, weil in Deutschland ist daran gescheitert, dass der Staat kann nichts individuell auszahlen. Das geht zwar bei Steuerrückzahlungen und bei, was weiß ich, anderen Transferleistungen so, aber sonst findet man irgendwie die Kontonummer nicht, um das zu überweisen an die Adressaten.
Ja.
Und deswegen klappt das nicht.
Das ist aber eine Tatsache. Das hatten wir in Österreich auch. Also tatsächlich ist es der Regierung nicht möglich gewesen, vor 4 Jahren jedem Bürger in Österreich, jeder Bürgerin diesen Klimabonus, wie er bei uns heißt, zu überweisen. Bei uns war man aber dann doch so hartnäckig und hat einen Weg gefunden. Viele haben es überwiesen bekommen. Die anderen haben per Post Gutscheine bekommen, die du dann direkt an der Post wieder in Geld umwandeln konntest. Also es gab es. Und ich muss auch leider sagen, gab es. Denn das ist wirklich ein sehr sinnvolles Werkzeug, um soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen. Wir haben eine neue Regierung, wir haben wenig Geld. Seit diesem Jahr gibt es auch bei uns den Klimabonus nicht mehr.
Dann sind die Kontonummern wieder verloren gegangen.
Sie sind verloren gegangen, ja. Und das Geld auch. Ja. Aber das braucht es. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt in meiner Philosophie, wie wir mit dem Thema umgehen können. Warum ist denn das so schwierig? Warum zahlen wir für manche Dinge, die unsere Umwelt zerstören, zum Beispiel keine Steuer. Wenn du fliegst, Kerosin ist nicht besteuert. Ja. Ja. Und wir wissen, natürlich ist Fliegen auch ein Teil des Problems. Ich glaube, man muss einen Weg finden, wie man eben auch, damit niemand überbleibt, wie man umweltschädliches Verhalten auch so bepreist, dass man für den Schaden aufkommt und mit diesem Geld auch wirklich nachhaltiges, umweltfreundliches Verhalten fördert. Darum geht es doch. Und ja, man braucht Förderungen nicht immer ewig weiterführen. Zum Beispiel Photovoltaik wurde in Österreich wahnsinnig toll gefördert und läuft, weil auch sowohl die Photovoltaikzellen billiger geworden sind als auch Speicher. Das kann sich jetzt wirklich, können sich viele so schon leisten. War am Anfang ganz wichtig, wo es teuer war, das zu fördern. Elektroautos war wichtig, die zu fördern. Mittlerweile sind den Preis bei uns in Österreich ungefähr dort angekommen, wo es sein soll. Da müssen wir uns auch jetzt vor den Chinesen schützen und teure Strafzölle, weil die viel billiger, bessere Elektroautos bauen. Da schützen wir uns vor deren Produkten mit Strafzöllen. Aber das ist mein Zugang. Umweltschädliches Verhalten muss auch seinen Preis kriegen.
Das klingt ja eigentlich recht pragmatisch, was du gesagt hast. Und vielleicht eine pragmatische Art und Weise, eben ranzugehen, das zu schaffen, dass es wirklich auf der einen Seite sozialverträglich ist und auf der anderen Seite eben eine wirtschaftlich erfolgreiche Komponente beim Umweltschutz mitschwingt. Klingt so ein bisschen so, wir gehen das Ganze mit, bei uns in Deutschland heißt das mit gesundem Menschenverstand, dann bei euch heißt das mit gesundem Hausverstand, glaube ich. Wäre das ein Weg nach vorne?
Nein, und das ist auch ein Kapitel in meinem Buch, weil das,
warum nicht?
Ich habe das, bei uns war das in der letzten Regierung, dass Menschen, die nicht so sehr sich für Klimaschutz eingesetzt haben, immer gesagt haben, wir lösen das mal mit Hausverstand, also mit technischen Lösungen mit Hausverstand. Technische Lösungen brauchen wir, aber sie werden uns nicht davon freispielen, dass wir unsere Emissionen reduzieren. Und der Hausverstand ist ein Hund, wie man in Wien so schön sagt, weil es gibt ihn gar nicht. In Wirklichkeit, also ich habe dann lange gesucht, was ist eigentlich Hausverstand, Menschenverstand. In Wahrheit ist, glaube ich, damit meistens gemeint, dass wir etwas immer wiederholen, weil es sich bewährt hat und so weiterführen. Haben wir immer schon so gemacht, war gut, machen wir weiter. Und genau das ist fatal in der Klimaproblematik. Wir stehen vor Problemen, die es so noch nie gegeben hat und die werden mit Dingen, die wir immer so gemacht haben, auch nicht lösbar sein. Wir müssen innovative, neue Ideen haben und die gibt es ja. Wir fahren ja auch nicht mehr Dampflok, sondern mit Strom und im besten Fall mit nachhaltig erzeugtem Strom, was wir in Österreich geschafft haben. Die Bahn fährt zu 100% mit nachhaltig erzeugtem Strom in Österreich. Ja? Wir brauchen keine Verbrennermotoren mehr, denn wir haben bessere Fortbewegungsmittel. Das heißt, wir brauchen, das sind alles technische Lösungen, die brauchen wir. Der Hausverstand, so weiter zu tun wie bisher, wird niemand helfen und wirklich das Gegenteil bewirken, dass sich die Dinge noch schneller verschlechtern, als wir es jetzt erleben.
Wenn wir auf der einen Seite, sag mal, den gesunden Menschenverstand haben und auf der anderen Seite so die grünen Spinnereien und Träumereien und Utopien, wo wäre da der Mittelweg?
Ja, also wenn der Hausverstand der Verstand ist, der ihm sagt, in meinem Zuhause, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl, das ist der Verstand, der dem Frosch sagt, ich bleibe im Topf, weil das ist mein Zuhause.
Genau.
Wenn das andere als Utopien, als ideologisch irgendwo abgekanzelt wird, was man so ein bisschen weiter in die Zukunft denkt, dann hilft nur eins, Beispiele. Das heißt, wir müssen uns orientieren, nicht an Ideologien, nicht an Utopien oder etwas, was man zumindest als solches dann diffamieren könnte, sondern dann bleibt am Ende nur Best Practice. Und deswegen versuche ich ja schon seit längerem so ein bisschen zu plädieren, auch wenn man ökologische Verbesserungen messen will, dann sollte man das nicht über das Aufzählen von irgendwelchen Ritualen oder irgendwelchen Symbolen und Stabsstellen und wie sonst ESG-Kriterien heutzutage auch bei börsennotierten Unternehmen üblicherweise gemessen werden. Und das ist irgendwie sehr theoretisch. Und wenn man dann sagt, ja, wie könnte man es denn besser messen, weil wir müssen doch eigentlich irgendwelche Kriterien haben, die dann auf alle anwendbar sind und wir haben doch so viele Branchen und da ist das alles unterschiedlich, deswegen können wir nur sagen, habt ihr alle irgendwie einen Umweltbeauftragten, habt ihr so einen Beauftragten und zählt ihr irgendwelche CO2-Ausstöße, die unterschiedlich berechnet werden, aber das geht nicht an den Kern der Machbarkeiten in unterschiedlichen Branchen. Der Kern der Machbarkeit manifestiert sich in Best Practice. Und zwar in jeder Branche anders. Und wenn man sagen würde, die Bemühungen, und zwar nicht nur die Bemühungen, sondern die Erfolge dieser Bemühungen von Unternehmen, messen wir nicht mehr an vereinheitlichten, stumpfen, symbolischen Kriterien, sondern an Prozenten der bereits erreichten Best Practice von anderen, dann hat man ein scharfes Messkriterium, das sich an der Realität der Machbarkeit orientiert, mit einem starken Anreiz, Best Practice zu werden, weil man dann die besten Ratings bekommt, die besten Bedingungen und niemand einem sagen kann, ihr wollt ja die Utopie von uns, sondern man sagt, nein, das existiert. Wie viel Prozent von dem hast du da schon und wie willst du denn da hinkommen? Hm. Das wäre eigentlich pragmatisch, aber das wird leider nicht gemacht, weil das mit einem gewissen Ermittlungsaufwand zusammenhängt, mal zu schauen, wo ist denn Best Practice? Ja, das kann man dann nicht über Fragebögen ermitteln, sondern das muss man über Audits fort. Da müssen Experten der jeweiligen Branche hingehen und schauen, wer ist denn jeweils Umwelt-Best Practice in den jeweiligen Branchen und wie können wir das wissenschaftlich belegen auf breiter Basis. Und der Anfangsaufwand, der muss halt geschehen. Das würde allerdings in der Bewertung dann der Unternehmen sich daran messen lassen, eine kleine Revolution bedeuten, weil auch Großkonzerne, die bisher sehr gut darin waren, die Symbolik irgendwie so hinzudrehen, dass es nett ausschaut, ganz andere Werte bekommen. Und dann heißt es, Herr Schneider, wer kann denn sowas wollen? Das ist ja destabilisierend. Wir brauchen doch Stabilität in unserem Kochtopf.
Genau.
Den Ball würde ich gleich noch gern zu dir spielen. Ich sehe, wir haben noch 5 Minuten mit unserer Originalzeit. Ich glaube, wir werden so 5 Minuten überziehen, aber um davon mindestens 10 Minuten in Fragen zu widmen, weil ich sehe, wir haben tatsächlich jetzt, abgesehen von unserem Berliner Sonderformat damals, unseren Höhepunkt erreicht mit, was? 41.500 Leuten im Stream gerade aktuell hier aus Mainz. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall auf die Fragen. Ein paar sind schon angekommen. Schicken Sie gern noch weitere Fragen. Und ja, ich wollte fragen, ne, Best Practice, reale Beispiele von dem, was schon geschafft wurde und umsetzbar ist. Und es gibt ja doch eigentlich auch schon andere Gelingensbeispiele, wo wir als Menschheit wirklich große Probleme gelöst haben, oder? Auf die wir vielleicht zurückschauen können. Warum gelingt uns das nicht öfter?
Das ist eine gute Frage, weil es hat sich bewährt, dass wir große globale Herausforderungen gemeinsam lösen können. Und das ist so schön, für mich ist ein sehr schönes Beispiel das Ozonloch. Das war etwas, wo wir wirklich massiv ein Problem hatten. Die Ozonschicht wurde dünner und dünner, es kam zu Problemen, vor allem auf der Südhalbkugel. In dieser saisonalen Ausdünnung, die immer stärker wurde, gab es auch Krankheitsfälle, die explodiert sind. Und man hat, was ist da los? Man hat es zuerst nicht gewusst. Und ein Beispiel wie aus dem Bilderbuch. Die Wissenschaft hat gesagt, ups, das sind FCKWs. Es war nie gedacht, dass die in die hohe Atmosphäre kommen, wo das Ozon ist und das zerstören. Aber die sind so langlebig, dass sie es geschafft haben, über lange Prozesse darauf zu kommen, die Ozonschicht zu zerstören. Die Forscher haben gesagt, das ist das FCKW, das ist das Problem. Wenn wir nichts machen, wird das wirklich übel. Und man hat weltweit auf die Wissenschaft gehört. Man hat die Lösungsvorschläge angenommen. Ja, da gab es Betriebe, die davon gelebt haben, mit FCKWs Klimaanlagen, Kühlschränke, Haarsprays zu füllen. Die haben gesagt, okay, wir sind ein Teil des Problems, wir wollen auch ein Teil der Lösung sein. Man hat FCKWs verboten, im Großen und Ganzen funktioniert das und die Ozonschicht erholt sich schon lang. Das Problem ist so gut wie gelöst, kann man physikalisch jetzt mal sagen.
Warum dient uns das nicht weiter als Vorbild und als Erfolgsgeschichte?
Weil natürlich nicht so viele Menschen, Betriebe, Länder Geld mit FCKWs gemacht haben wie mit Erdöl und fossilen Brennstoffen. Mm. Da ist sehr viel Geld dahinter und das will weiter verdient werden.
Genau das.
Du schreibst auch über, ich sag mal eher die psychologische Komponente, dass Probleme, die man gelöst hat, im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr so problematisch wirken.
Das ist auch mit dem sauren Regen. Wir haben was gegen den sauren Regen und das Waldsterben. Also ihr in Deutschland habt die Bilder vielleicht noch im Kopf. Wir haben Dinge unternommen. Wir haben Filter eingebaut, wir haben Katalysatoren eingebaut. Viele Menschen sagen ja, das war auch Panikmache, Ozonloch und Waldsterben und nichts ist passiert. Und das ist die große Gefahr auch beim Klimawandel, dass wir etwas schaffen müssen, was für uns Menschen ganz, ganz, ganz schwer ist. Das ist auch eine Herausforderung, die wirklich Gewohnheiten zu ändern, sowieso für jeden schwer. Aber wir müssen jetzt etwas tun, damit in Zukunft etwas nicht passiert. Und das ist ganz, ganz heikel, weil wir sind es gewohnt, ich zahle was, kriege mein Buch. Ich hau dir eine rein und du hast eine Aua. Ja? Also wir, Aktion und Reaktion. Mache ich nicht, um Gottes Willen. Ne? Friedliebend und nicht... Wir müssen jetzt etwas tun, damit in Zukunft was nicht passiert. Und das ist natürlich eine Gefahr, weil später kann dann jemand sagen, ihr habt das alles gemacht, vielleicht wirtschaftlich einen Umschwung gebracht, der gut ist, aber es wäre ja sonst auch nichts passiert. Und davor warne ich, wenn wir verharren und nichts tun, dann sind wir der Frosch und wir werden nicht merken, wie schlimmer wird und schlimmer wird, bis wir keine Chance mehr haben, da rauszukommen.
Ich sehe gerade, dass hier eine Frage reingetrudelt ist, die eigentlich perfekt zu dem passt und die ich gerade in deine Richtung schicken würde. Vorher, falls sich jemand schon ausklinken muss im Stream, weil es an den Abendessentisch geht oder man noch verabredet ist oder sonst was vorhat, es gibt jede einzelne Folge, der dann ab heute Abend 13 Ausgaben von Die Zuversichtlichen als Podcast auf jeder ihrer Podcast-Lieblingsplattform, also einfach nochmal nachhören. Anja Possekel hat im Chat gesagt, die kleinen Inselstaaten, die sind als erstes vom Klimawandel betroffen. Ich verkürze mal kurz die Frage. Die sind aber auch schon sehr innovativ beim Klimaschutz. Die schaffen super viel bei Klimaanpassung. Warum nutzen wir die nicht als so Best-Practice-Beispiel und schauen uns was von denen ab?
Das finde ich eine sehr gute Idee, weil, um das nochmal aufzugreifen, ich denke, dass dieses Thema Verantwortungsagilität am Ende faszinierende Freundschaften schafft. Und auch wenn es noch keine Freundschaften sind, ist ja das Thema des synergetischen Zusammenlegens von verschiedenen Denkansätzen etwas, was letztlich heutzutage, glaube ich, mehr zu Lösungen beiträgt, weil alles, was einzelne Personen sich ausdenken können, das hat man, da hat man wahrscheinlich schon vieles davon probiert und versucht, aber diese neuen Verbindungen zu schaffen, das sind ja eigentlich die Kombinationen, die auch neuartige Aspekte, Perspektiven dann ermöglichen und deswegen so etwas mal zu überprüfen auf Übertragbarkeiten und auch zu schauen, wie kann man das ergänzen, das ist oft aussichtsreicher, als wenn jeder vor sich selber hindenkt. Und kleine Inselstaaten, ja, ich meine, die haben natürlich diese Unmittelbarkeit dieser Wahrnehmung und die können wahrscheinlich nicht alle Probleme jetzt schon angehen, die sehr, sehr technisierte große Industrieländer auch haben. Aber die Art und Weise, wie man einfach pragmatisch an Dinge rangeht und einfach mal anfängt, was zu machen und beim Machen dann neue Erkenntnisse dazu gewinnt, die man im Theoretisieren eigentlich sonst gar nicht bekommen würde. Das ist etwas, was uns auch ein bisschen abhanden gekommen ist.
Ist das eigentlich so, dass wir irgendwie so Glück haben und der Klimawandel erst mal andere Regionen der Welt betreffen wird, also Glück in Anführungszeichen, wir so in Nordeuropa gar nicht so unter dem Brennglas sitzen?
Das finde ich immer ein spannendes Argument. Also bei 70.000 Hitzetoten in einem Jahr wie 2003, bei 200 Menschen im Ahrtal sterben, bei Gletschern, die verschwinden, bei Schneesicherheit, die wir in vielen Skigebieten in Österreich für euch nicht mehr gewährleisten können. Das ist Realität. Das sind Dinge, die jetzt passieren.
Dann habt ihr endlich Ruhe von den Deutschen.
Ja. Auch wieder, also Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Österreich. Da stehen Dinge im Spiel und die sind ja alle im Laufen. Ja? Also wir sind nicht verschont vom Klimawandel, bei weitem nicht. Wir sind ja sogar, ich glaube, das ist bekannt, wir sind stärker betroffen von der Erwärmung als das globale Mittel. Hier sind wir wieder, der Klimawandel kennt keine Grenzen, aber er wärmt manche Regionen stärker und global stehen wir bei 1,5, in Österreich genau bei 3, in Deutschland sind wir noch knapp darunter. Das heißt, hier in Europa ist die Erwärmung doppelt so stark wie in vielen anderen Teilen der Welt. Das hat verschiedene Gründe, Nordhalbkugel erwärmt sich schneller, mehr Landmassen und wir in Österreich Binnenland ohne dämpfende Meere, die brauchen nur länger. Also wir sind jetzt, ich finde, wirklich brutal betroffen, wirtschaftlicher Schaden beim Hochwasser letztes Jahr. Wir haben eine neue Westbahnstrecke, die wirklich Wien-Salzburg viel schneller fahren lässt. War nagelneu. wurde überflutet. Der Schaden bei der ÖBB, bei der Österreichischen Bundesbahn, war ein dreistelliger Millionenbetrag und die Strecke war gesperrt wieder monatelang. Das heißt, okay, da geht es nicht nur um Geld, da geht es nicht nur um Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben, sondern auch um Menschen, die ihr Leben verloren haben. In Deutschland, in Österreich, in Valencia. Schau hin, wo du willst. Mhm. Brände in Griechenland, in Spanien. Nochmal, wer auf ein Zeichen wartet, möge aus einem dieser auswählen.
Also krass, 3 Grad in Österreich, ihr seid also ganz vorne mit dabei, was die Klimaszenarien angeht. Eberhard Ditzel schreibt hier im Chat, Mitte Oktober 25 wurde der Global Tipping Points Report 2025 veröffentlicht mit der erschreckenden Erkenntnis, dass wir den ersten Kipppunkt in Bezug auf Korallenriffe erreicht haben. Er meinte, dass er sich eigentlich so in seiner Naivität erhofft hätte, dass die ARD einen Brennpunkt macht oder das ZDF ein Spezial dazu, da ist nichts passiert. Und er ist so ein bisschen enttäuscht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, dass er nicht mehr so richtig seinem Staatsvertrag hinterherkommt. Fragt, ob das bei euch in Österreich ähnlich ist oder ob ihr da besser zu informiert.
Wir haben viele Plattformen, also der ORF ist nicht nur Fernsehen, sondern auch viele Radiosender und auch online das Leitmedium in Österreich mit der größten Reichweite. Und wir informieren über solche Dinge, auch über die Hurricanes auf den Philippinen, die nicht überall Niederschlag finden. Aber wir haben auch ein ZIP-Magazin Klima. Einmal in der Woche gibt es bei uns wirklich ein Magazin mit Schwerpunkt zu Klimawandel. Wir haben einmal im Jahr einen Schwerpunkt, eine ganze Woche lang in allen Programmflächen, Radio, Fernsehen, online mit Mutter Erde, wo wir wirklich auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz pochen. Das ist gut. Das ist auch eine Kernaufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber am Ende sage ich dann, mehr geht immer. Und mehr braucht es auch.
Ja, mehr geht immer. Was wäre noch drinne, mehr zu machen, Reinhard? Wie schaffen wir noch mehr? Wie schaffen wir noch mehr Freude, noch mehr Aufbruch? Und vor allem, wie schaffen wir es, zu diesem Gefühl zu kommen, uns nicht immer so schuldig für unseren Fußabdruck zu fühlen, sondern vielleicht eben stolz zu sein auf das, was wir, du hast es vorhin gesagt, stolz auf dieses Privileg, was bewirken zu können, ein Teil der Lösung zu sein.
Naja, wir brauchen sowas wie eine psychologische Dranbleibeprämie. Ja? Hm. Und die Frage ist, was kann das natürlich sein? Und das hat natürlich etwas mit Anerkennung auch zu tun, weil wenn die Dranbleibeprämie nichts ist, worauf man opportunistisch einfach aus monetären Erwägungen einfach warten möchte und sagt, ich mache es aber erst, wenn ich irgendwas dafür kriege und dann schaue ich mal, wie ich den Preis hochhandeln kann, dann geht es um ein ganzes Wertesystem. Es geht darum, welche Verhaltensweisen in den Stakeholderkreisen, die man so hat, aufsteigende Wertigkeit auch haben und wie Menschen auf andere reagieren, die einfach mal in das Risiko reingegangen sind und irgendwas begonnen haben, auch wenn es gegen die, ich sag mal, ja, Opportunismus-Agilität und das Golden Goal sich einfangen, mhm, erst einmal läuft. Und das ist schon spannend zu sehen, ab wann auch so ein psychologischer Tipping Point kommen kann, wo Ausrichtung an langfristigeren Zielen wieder als Vertrauensmehrung, die hochwillkommen ist im Sinne eines angenehmeren Miteinanders, das Lebensqualität sichert, empfunden wird als irgendwie, oh ja, der ist ja blöd, der hat ja nicht verstanden, wo man gerade absahnen kann. Und das ist so eine Entwicklung, wo man schauen muss, wann so der Sättigungsgrad der Vertrauenslosigkeit dann so heftig ist, dass die Leute sagen, wir brauchen diese Vertrauensatmosphäre, wir wollen die haben und alles, was Vertrauenswürdigkeit mehrt, das findet auch Anerkennung, weil ein Leben ohne Vertrauen ist sehr, sehr unangenehm und stressig auf die Dauer. Das dauert nur, bis man das irgendwie merkt im Zeitalter des Opportunismus.
Und wir brauchen Menschen, die was tun und darüber reden. Und darum freue ich mich über die Zahl auf diesem Bildschirm. Also mehr als 40.000 Menschen, da kann man nicht sagen, dass das Thema den Menschen wurscht ist. Die schauen heute zu und geben ihre Zeit her. Es braucht Menschen, es braucht für mich noch mehr Entscheidungsträger, die das Problem auch klar benennen. Wo ist in Deutschland eine Politikerin, ein Politiker, der sagt, wir stehen vor einer Herausforderung, dem Klimawandel. Das ist ein ernstes Problem, aber wir werden es gemeinsam lösen. Niemand bleibt auf der Strecke, wir nehmen alle mit. Wir gehen es jetzt an, wir packen es an, wir machen was. Weil, das ist so wichtig, Unternehmen, Politikerinnen, Gemeinden, Menschen, Inselstaaten, die was machen, sind insofern gut, wenn man sieht, weil es erstens funktioniert und zweitens, glauben Sie es mir, Klimaschutz ist ansteckend.
Das war eigentlich schon der perfekte Mic-Drop, würde ich sagen. ich finde es großartig, dich zu erleben heute Abend. Auch danke für das Privileg, weil jemand, der wirklich so tief an den Zahlen, an Daten, Fakten drin ist und dennoch mit so viel Freude ins Rennen und in die Kommunikation geht, das ist so ein lebendes Vorbild, wie man mit dem Thema umgehen kann und trotzdem noch die Freude und die Zuversicht behalten kann. Und ebenfalls das Wort Verantwortungsagilität. Ich glaube, das werde ich mitnehmen wieder in meine Enzyklopädie, die ich mit jeder Ausgabe der Zuversichtlichen neu fülle. Vielen Dank dafür, Reinhard. Hier war noch die Frage, ob es die Zuversichtlichen auch mal extern irgendwo schaffen könnten, aufzutreten auf einer Bühne. Eine Anregung, vielleicht auf Tour zu gehen mit dem Format, auf Roadshow nach Österreich, ja. Genau. Und es gab noch viele andere Kommentare hier, also vielen Dank für alle, die online teilgenommen haben. Wie gesagt, den Podcast gibt es auf jeder Plattform und auch den Newsletter, die Zuversichtlichen, einfach auf diezuversichtlichen.de gehen und sich für den Newsletter eintragen, dann verpasst er die nächste Ausgabe nicht, die, soweit ich weiß, auf jeden Fall schon für Dezember geplant ist. Also dem Newsletter folgen, wann genau das passiert und wer dann zu Gast sein wird. Vielen, vielen Dank euch beiden für die Freude und für die vielen handfesten Anregungen und vor allem das Vorleben, dass wir es gemeinsam schaffen werden. Dankeschön. Und damit wünsche ich einen schönen Abend.